Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bitel TV einfach anders. Corona-Ausschuss Summary mit Rainer Füllmich Nummer 101. Der absolute Wahnsinn. Ich bin froh, dass es diesen Ausschuss gibt. Ich glaube, bin sicher, dass der in die Geschichte eingehen wird, weil wir diese Informationen und das, was da alles gesammelt wird, auch dezentral abgespeichert wird, gesichert wird, in Papierform geschrieben wird, dass die Menschen, wenn auch immer, darauf zugreifen können. Und ich bin natürlich gespannt, was Rainer uns zu berichten hat bei der letzten Sitzung. Die Leute kommen rein, wir sind schon wieder 5000 Leute. Teilt den Stream, dass es möglichst viele Leute sehen können. Auf YouTube kann ich leider das nicht streamen, die mögen uns nicht so. Aber es ist egal. Ja, jetzt freue ich mich natürlich sehr, Rainer zu begrüßen. Hallo, lieber Rainer.
Hallo, hallo Roger, hallo alle.
Alle, genau. Ja, es ist wieder mal, jetzt haben Montagabend, hat sich jetzt fast eingebürgert, Montagabend, Corona-Ausschusszeit, Freitag. Ich habe ehrlich gesagt dieses Mal gar nichts mitbekommen. Ich weiß wirklich gar nichts drum, freue mich umso mehr. Was, wie war's? Was hast du zu berichten? Es ist ja für eine verrückte Zeit, die Wahl in Frankreich. Hast du schon mitbekommen, dass da komische Zahlen man gesehen hat? Da war mal Le Pen hauchdünn voraus, ohne die Zahlen von den Großstädten, muss man dazu sagen. Nichtsdestotrotz war plötzlich eine riesige Differenz. Kann man sich Gedanken machen, was da geht? Ich hoffe, dass wir das noch erleben werden, ob das mal aufgedeckt wird, das Ganze. Ich bin gespannt. Dann haben wir auch die Twitter-Geschichte, da weiß man nicht genau, ob das jetzt durch ist. Das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Stunden oder ein, zwei Tagen. Elon Musk, ich bin auch nicht sicher, was man von ihm halten soll. Wenn der Twitter kaufen möchte für Meinungsfreiheit, wäre das ein guter Ansatz, aber ich bin da unsicher. Also, was ist da deine Meinung, so nebenbei gefragt?
Ich kann es auch nicht sagen. Da sind eine Menge Spekulationen unterwegs. Der Mann wird schon ziemlich massiv dieser transhumanistischen Gemeinde zugeordnet.
Na.
Er hat ja auch irgendwie ein Schwein manipuliert. Also das sind so Dinge, das macht man einfach nicht. Aber ich weiß nicht, was man von ihm halten soll. Ich habe mal eins seiner Autos gehabt und dann habe ich mir aber eigentlich, muss ich im Ergebnis sagen, schön geredet, dass die Kiste einfach nicht genug Reichweite hat und dass man selbst diese etwas knappe Reichweite nur erreicht, wenn man eben nicht schneller als 120 oder so fährt. Also ich sehe ihn auf jeden Fall mindestens zwiespältig.
Okay, also ich bin da voll bei dir, dass man das beobachten muss. Ich hoffe, dass in Bezug auf die Meinungsfreiheit, dass er das gut meint. Wir werden sehen. Und vielleicht werden da auch noch andere Sachen plötzlich zu sehen sein, wenn er das wirklich ernst meint, was da früher abgegangen ist auf dieser Plattform. Wer weiß, lassen wir uns überraschen. Jetzt aber zum Thematik. Ich habe dich schon ein bisschen lauter gemacht. Das sollte jetzt funktionieren, dass wir ungefähr gleich laut sind. Rainer, wie war es Freitag? Was hast du uns zu berichten?
Ja, die Sitzung vom Freitag war die 101. am 22.04. Die stand unter dem Motto konstruktive Interferenz, constructive interference. Und wir haben uns da unter anderem versucht, ein besseres Bild von China zu machen. Auch da weiß man ja nicht so richtig, was man von dem Land halten soll, beziehungsweise von der Führung dieses Landes halten soll. Da hatten wir Manyan Nge. Das ist der CEO und China-Experte bei der Epoch Times. Er selber ist, glaube ich, mehr dem Taiwan-Lager zuzuordnen. Dann haben wir, und der Mann hat uns sehr viel erzählt zur aktuellen Situation des Lockdown in Shanghai. Da gibt es ja diese ziemlich erstaunlichen Bilder, um es mal vorsichtig zu formulieren. Was geht da vor? Dann allgemeine Erläuterung zur Corona-Politik der chinesischen Regierung. Und welche Ambitionen und Strategien hat die Kommunistische Partei in China, jedenfalls nach seiner Einschätzung? In welchem Verhältnis steht die Kommunistische Partei Chinas zum Great Reset? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Das war alles super interessant. Fangen wir einfach mit ihm an.
Ja.
Also, Manyan Ging, so heißt er. Wir haben da, die Bilder kennt, glaube ich, jeder, diese komplett irren Bilder aus Shanghai eingespielt, wo Kinder komplett in diesen Ganzkörperkondomen unterwegs sind, wo Tiere eingefangen werden, konfisziert werden. Das sieht nach was ganz anderem aus. und wo Menschen in den Hochhäusern offensichtlich beobachtet werden von Drohnen und dann mit Scheinwerfern genau angeleuchtet werden, ihnen gesagt wird, zurück in eure Wohnungen und so weiter. Also was ist da los? Naja, also er hat uns erläutert, dass China, das heißt die chinesische Führung, Xi Jinping und seine kommunistische Partei Chinas eine Politik der Zero Tolerance fahren. Eine absurde, völlig unwissenschaftliche, völlig irre Politik, nach der man praktisch Corona ausrotten können soll, was jeder, der auch nur ein bisschen was von Virologie, Immunologie, Epidemiologie versteht und sich auch in diesem Zusammenhang ein bisschen orientiert hat, für kompletten Wahnsinn halten muss. Aber er hat sich das jedenfalls in den Kopf gesetzt oder seine Partei hat sich das in ihren Kopf gesetzt. Die wollen gar keine Fälle haben von Covid im gesamten China. Er hat dann nochmal gesagt, das sei eine One-Party-Dictatorship, was man da sieht, also eine Ein-Parteien-Diktatur in China durch die kommunistische Partei. Die benutzen gerade Covid als Showcase, um zu zeigen, dass China komplett alles unter Kontrolle hat, dass sie viel besser sind als alle anderen Länder. Shanghai ist da ein besonderer Spot, den man beobachtet, weil da 20% des gesamten chinesischen Handels drüber läuft. Und Shanghai hat auch nicht funktioniert. Also diese Zero-Tolerance-Politik funktioniert natürlich nirgends, auch in Shanghai nicht. Und das macht jetzt die Parteibosse ziemlich nervös. Die behandeln die Menschen, so hat er es gesagt, wie Schweine oder wie Rinder oder jedenfalls wie Tiere. Wobei, um es ganz klar zu machen, Tiere sollte man erst recht nicht so behandeln, wie er sich das vorstellt. Auch da gibt es sehr viele Fälle und man versucht in Shanghai sowas wie ein Exempel zu statuieren. Und nun gibt es da zwei Regionen in Shanghai, die offenbar tatsächlich keine Fälle mehr melden. Das liegt aber daran, dass man die Fälle, die tatsächlich positiv getestet wurden, dass man die Leute da offenbar eingepackt hat und woanders hingefahren hat. Also die üblichen Taschenspielertricks, die wir von überall her kennen. Und dazu muss man wissen, Shanghai ist ja riesengroß. Die offizielle Zahl sagt 26 Millionen Leute. Also wer zur Hölle will in so einem Ort überhaupt leben? Aber in Wahrheit sagte es Manyang, das sind 35 Millionen Leute. Und also da geht es tatsächlich äußerst brachial vor. Die trennen die Kinder, wenn sie positiv getestet werden, von ihren Eltern, sagt er jedenfalls, Manyang. Die Bilder aus den Hochhäusern seien auch zutreffend. Die haben sie einfach dicht gemacht. Die Leute kommen da nicht mehr raus, so lange, bis es eben keine Fälle mehr gibt. Die können sich allerdings Essen bestellen, kriegen aber keins. Da gibt es so, sogenannte Neighborhood Committees, an die du dich wenden kannst, wenn du was zu essen bestellen willst, weil du ja nicht raus darfst. Und die sollen das dann bestellen. Er sagt aber, es funktioniert nicht. Die bestellen ihr Essen, kriegen es aber nicht. Deswegen gibt es da, weil diese Committees völlig überfordert sind. Enormer Hunger existiert da. Die volle Kontrolle über die Nachrichtenlage, die existiert da genauso wie bei uns, wobei vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei uns. Alles ist zensiert. Shanghai ist auch deshalb wichtig, weil es sozusagen das Window, das Fenster zu China ist. Wie gesagt, 20% des gesamten chinesischen Handels laufen über Shanghai. Inzwischen hat er gesagt, haben sie ganz Shanghai, also wohlgemerkt 35 Millionen Leute, nach seiner Schätzung in 10.000 Gebiete aufgeteilt. Und die wiederum, diese 10.000 unterschiedlichen Gebiete, haben sie in drei Kategorien unterteilt. Einmal Hochrisiko, da wird jeden Tag wegen PCR getestet, Medium Risiko alle 2 Tage und im Rest dann alle 3 oder 4 Tage. Das macht natürlich wiederum überhaupt gar keinen Sinn, weil zum Testen kommen die Leute wieder in irgendwelchen Crowded Areas zusammen. Also das Ganze ist genauso, wie wir es auch wahrnehmen, total widersprüchlich. Jetzt haben wir da also trotz allem immer noch Fälle und teilweise immer mehr Fälle. Und wie gesagt, sie faken es dann zurecht, indem sie die Fälle, die oder die positiv getesteten Leute einpacken und woanders hinfahren. Es gibt aber trotz dieses Bildes, was nach außen transportiert wird, also die Partei hat alles unter Kontrolle, sagt er, es ist alles in Wahrheit ganz anders. Innerhalb der Partei gibt es starke Machtkämpfe. viele offizielle Arbeiten gegen Xi Jinping. Deswegen versucht er eben in Shanghai so ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, dass die kommunistische Partei alles unter Kontrolle hat, was aber in Wahrheit nicht der Fall ist. Warum macht er das? Na, zum einen will er zeigen, dass China am allerbesten reagiert auf diese Geschichten. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Lockdown nicht etwa irgendeine Sache ist, die vor ein paar hundert Jahren schon mal erfolgreich getestet wurde, sondern dass der Lockdown in China erfunden wurde, dass Anfang 2020 in den europäischen Ländern noch, da hat man wohl getestet, wie ist die Reaktion darauf, das übliche Spiel, was Jean-Claude Juncker ja auch schon immer sagt, ja, wir machen irgendwas, gucken, wie die reagieren. Wenn sie nicht reagieren, dann hauen wir nochmal drauf. China soll als diejenige Bastion dastehen, die am besten mit diesem Corona-Problem umgeht, was, wie wir inzwischen wissen, ja ganz, in Wahrheit gar keins ist. Und er will sich natürlich, Xi Jinping, er will sich als der ganz Große in Szene setzen. Aber wie gesagt, in zwei Gegenden gibt es tatsächlich Zero Covid, aber mit diesen Tricks eben erreicht. Viviane hat ihn dann gefragt, Mensch, da sind so viele Leute, also 36 Millionen, da muss da was gehen. Da sagte er, ja, aber das Social Credit System ist überall, die Leute werden ja sofort bestraft. Die Proteste haben sie nachts gemacht in diesen High-Rises, in den Hochhäusern, weil man dann schwieriger identifizieren kann, wer es wirklich gewesen ist. Also die unterlaufen das schon bis zum gewissen Grad. Aber in Wahrheit, hat er gesagt, ist George Orwell schon längst Wahrheit in China geworden. Und dann haben wir gefragt, was ist, und auch mit Huawei und ähnlichen technischen Konzernen versucht man, die Kontrolle zu erreichen. Mhm. Klappt aber nicht ganz und vielleicht auch immer weniger. Dann wollten wir wissen, was ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Schwab und Xi Jinping? Ja, da gibt es schon eine enge Beziehung, aber, sagt er, und das schätze ich mal, kann man auch auf Russland übertragen, die chinesische kommunistische Partei macht alles, was ihr nützt, ohne dass dahinter irgendeine wirklich enge Beziehung stehen muss. Die machen einfach alles, was ihnen nützt. Wenn das dann irgendwann so weit kommt, dass es eben nichts mehr nützt, ja, dann wird man eben was Neues machen. Sie wollen, das ist seine Einschätzung, nicht meine, sie wollen in China zum Eroberer der Welt werden. Sie gehen davon aus, dass von 1949 bis 2049 diese 100 Jahre genutzt werden soll, um China an die Spitze zu bringen. Gut, so etwas Ähnliches hat uns aus wirtschaftlicher Sicht, das seien aber Zyklen, hat er dazu gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht auch Martin Armstrong gesagt. Er sagte, ja, das ist wohl so, dass die jetzt wirtschaftlich in den Vordergrund rücken. Mal sehen, ne? Es kann ja noch einiges passieren, mal sehen, ob das eine Imperium, was die Menschen unterdrückt, wie wir jetzt wissen, das andere Imperium wirklich ablöst oder ob da noch was dazwischen grätscht, wovon ich jedenfalls ausgehe. Also eine echte enge Allianz allerdings, so hat er es uns gesagt, ist zwischen Xi Jinping und Schwab nicht zu erkennen, sondern das sei alles zweckgerichtet, opportunistisch. Die Menschen könnten schon aufstehen und wenn sie überhaupt irgendwo richtig begreifen, was los ist, dann in Shanghai, das sei die am weitesten oder modernste, am weitest entwickelte Stadt oder Region, die modernste Stadt. Die Kinder allerdings, das gilt jetzt wieder für ganz China, die lernen seit etlichen Dekaden wahrscheinlich, dass der Westen sie seit 100 Jahren unterdrückt. Dadurch entsteht dann auch schon so ein gewisser Hass. Aber der Mann Yang sagte dann auch, dass Indoktrinierung zum Teil auf wahren, aber zum Teil eben auch auf falschen Fakten beruht oder darauf, dass man Dinge auslässt. Natürlich hat es unter den westlichen Ländern etliche gegeben, die versucht haben, China zu überwinden. Da gab es die Opiumkriege. Auch China, so sagte er das hier jedenfalls. China hat auch vorher die Ausländer schon böse behandelt, ist auch unter anderem auf sie losgegangen. Der letzte, den sie getötet haben, war irgendein deutscher Gouverneur irgendwo. Es gibt eine neue Website, die ist offenbar von der Epoch Times oder mit Hilfe der Epoch Times aufgebaut worden. Und da wird dazu aufgerufen, sich zu äußern, sich zu positionieren. I don't agree with this totalitarian system. Also ich bin nicht einverstanden mit diesem totalitären System. Quit the party. Da Das kannst du eigentlich gar nicht, sagte er, aus der Partei austreten. Aber seit 2005 gibt es diese Website und inzwischen machen immerhin, und China ist ja ein verdammt großes Land, aber dennoch 390 Millionen Menschen dabei mit. Das führt erst recht, weil dadurch entsteht ja äußerer Druck auf die Partei auch nach innen, das führt erst recht zur Auseinandersetzung innerhalb der Partei, weil sich einige Leute innerhalb der Partei natürlich sagen, oh, ob wir aufs richtige Pferd setzen, wenn wir auf Xi Jinping setzen, da draußen sind ja schon mächtige, wichtige, intelligente Leute, die kreativ sind. Das sind nicht die Ja-Sager. Aber immerhin, wir müssen im Auge behalten, insgesamt gibt es da 1,4 Milliarden Menschen. Von diesen 1,4 Milliarden, sagte uns aber Manyan, sind 800 Millionen arm, 200 Millionen unter der Poverty Line, unter der international anerkannten Poverty Line. Also so ganz leicht, wie das nach außen aussieht und so kontrolliert, wie die versuchen, den Eindruck zu erwecken, die Parteiführung, ist es da garantiert nicht. Ja,
so was hast du gesagt? Also 1,4 Milliarden und wie viel sind gegen diese Partei? 395 Millionen, haben wir das richtig verstanden?
390 Millionen, 390. Das ist schon gar nicht mal so wenig.
Das ist also schon,
da tut sich was.
Da tut sich was. Ja. Also ja, hat er bestätigt, dass man die verschiedenen Videos, die da im Telegram-Kanal zu sehen gewesen sind, dass die echt sind und dass das keine Fake-Videos sind?
Ja. Ja, die hält er schon für echt. Also das ist schon, muss man schon sagen, extrem bedrückend zu sehen. Also ja. Extrem bedrückend zu sehen. Wenn die wirklich so mit Tieren umgehen, wie man das da sieht, und er lässt da keinen Zweifel dran, dann werden die nach meiner Überzeugung dafür teuer bezahlen müssen.
Aber es ist teuer bezahlen müssen. Unglaublich, was da abgeht. Ja. Also ich habe heute auch noch was gezeigt bei den News, dass sie jetzt anfangen mit Fische und Hühner zu testen. Ah, das hier ist es. Schau. Moment.
Ja, ja.
Das ist unglaublich. Wo ist jetzt mein... Hier, da, mein Telegram. Hier, das. Also man kann es fast nicht glauben, man kann meinen, das ist ein schlechter Scherz, aber anscheinend ist das wirklich so.
Also. Ja, und gerade weil das so offensichtlich wahnsinnig ist, glaube ich, obwohl ja manche Leute sagen, ja, das zeigt doch gerade, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie ihren Trip, ihre Agenda erfolgreich weiterverfolgen. Ich sehe das völlig anders. Also gerade weil der Wahnsinn immer offensichtlicher wird und zumindest unseren 20% geradezu ins Gesicht springt, gehe ich davon aus, dass auch die anderen 40, die noch ein bisschen hin und her schauen, dass die nicht mehr lange auf sich warten lassen. Also das ist total irrsinnig. Da kann man auch als Nichtwissenschaftler und als Nichtmediziner nur sagen, diese Leute sind offensichtlich verrückt.
Also einen habe ich noch, Rainer. Schau mal hier.
Meine Güte.
Das ist wirklich, okay. Ja, nun. Die Leute fragen mich immer wieder, hey, wie schaffst du das? Ich sage, also, ein bisschen Galgenhumor muss sein, sonst kommst du da nicht durch. Auch wenn es da nicht immer viel zu lachen gibt, aber wenn wir uns das Lachen nehmen lassen, dann ist es nicht mehr gut.
Nee, anders hältst du das nicht aus. Ja. Das heißt ja auch nicht, dass wir uns darüber lustig machen sollen.
Nein.
Du hältst es einfach nicht
Nein.
aus. Ne? Ja, wir haben dann Kluse Krings gehört. Das ist ein Autor, Ethnologe und Journalist. Der hat sich zur Situation in Spanien geäußert. Da gibt es ja auch sowas oder gab es sowas wie Trucker-Proteste. Dazu hat er ein bisschen was erzählt und dann zur darauffolgenden Gasknappheit, zur Ungerechtfertigtheit der steigenden Benzin- und Dieselpreise. Übrigens musst du nur mal bei Google nachgucken. Das ist so offensichtlich, jetzt mal unabhängig davon, ob man an Peak Oil glaubt oder ob man glaubt, das ist alles unerschöpflich, aber es ist so absurd. Es gibt da, guck mal nach bei Benzinpreise und dann musst du mal googeln. Also da gibt es Länder, wo ein Liter Benzin immer noch unter einen Cent kostet. Also
das ist schon heftig.
Das kann nicht richtig sein, was wir erleben. Folgendes hat er also berichtet. Also als erstes hat er eingeleitet damit, dass Corona nichts mit Gesundheit zu tun hat.
Gut, du meinst,
das wussten
du meinst
wir
dieses
schon,
hier,
das haben wir uns schon
Rainer.
Ja, zum Beispiel. Ist das nicht unglaublich?
18.
Ist das
April.
nicht unglaublich?
Also in Venezuela zahlst du noch 0,025. Also wir können da ein bisschen
Ja.
runtergehen. Das ist also viele Länder unter einem Dollar. Wahnsinn.
Ja.
Okay. Also das habe ich jetzt so auch noch nicht am Schirm gehabt, dass es so krass ist. Und dann am
Ja.
Schluss Hongkong mit 2,87. Okay. Griechenland, Schweden,
Ja, wie ist das?
Deutschland. Deutschland ist auch dabei. 2,13.
Ja.
Okay. Ja, no. Okay, gute Seite, mal zum diesen Wahnsinn anzuschauen. Unglaublich. Das ist so krank. Ah.
Ja, es zeigt uns jedenfalls, dass das alles Fake ist. Das ist alles Politik, das ist Abzocken ohne Ende, aber es hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, Kluse-Krings, wie gesagt, hat damit angefangen, dass er uns erzählt hat, dass das Ganze nichts mit Gesundheit zu tun hat, hat sich auch noch mal zur Lehman-Krise geäußert, 2007, die Währungs- und Schuldenkrise. Damals, so sagte, hätte die Lösung ein Schnitt sein müssen, wie 1929. Das war der Schwarze Freitag 1929, die von der Menschheit insgesamt wohl als bis dahin jedenfalls die größte Wirtschaftskrise empfunden wird, die es je gegeben hat. Stattdessen macht man einfach weiter wie bisher. Man druckt einfach Geld und das alles funktioniert viel zu gut für die andere Seite, die uns hier in dreistester Weise und wie du eben mit den Bildern auch dokumentiert hast, in lächerlichster Weise manipuliert. Aber es funktioniert. Die sind, glaube ich, selbst überrascht darüber, dass sie mit dem Schwachsinn so weit gekommen sind. Und deswegen brauchen sie nach dieser Krise eine neue Krise. Kluse-Krings hat sich dann quasi entschuldigt dafür, dass er vor, ich weiß nicht, Monaten, als er schon mal bei uns gewesen ist, wohl falsch gelegen hat. Im Ergebnis lag er gar nicht falsch, weil er sagte, die eine Krise wird durch die andere Krise abgelöst. Das ist aber nicht so, sondern wir sehen jetzt, also die Corona-Krise wird durch eine Kriegskrise abgelöst. Aber beides läuft parallel. Man braucht ein bisschen mehr, um die Leute weiterhin unter Druck zu halten. Die Lieferengpässe, die ebenfalls als Krise in Frage kommen, dieses Schiff im Suezkanal, das sei aus seiner Sicht lächerlich. Ein besonders kalter Winter als Begründung für die Lieferengpässe sei auch aus seiner Sicht lächerlich. So kalt war der Winter ja gar nicht. Das alles war jedenfalls lange vorbereitet. Das ist auch seine Analyse. Die Ersatzkrisen, also Lieferengpässe, Krieg und so weiter, die kamen erstmal nicht zum Einsatz, sondern erstmal hat man gedacht, Mensch, die Nummer läuft ja so gut, jetzt blasen wir diese Corona-Krise mit Delta und Epsilon und eigentlich hätte noch Zeta und sonst was kommen müssen und Omikron weiter auf. Aber die Ersatzkrise läuft tatsächlich ja doch schon parallel, das muss man schon sagen. Also die Ukraine bestimmt ja auch einen großen Teil, einen immer größer werdenden Teil der Nachrichten. Gut, dann ist er auf Spanien konkret eingegangen und hat da geschildert, was da passiert ist. Vom 13. bis 14. März hat eine eigentlich nur ganz kleine Vereinigung von kleinen Spediteuren wegen der enorm in die Höhe geschossenen Dieselpreise angefangen zu streiken. Aber, und das hat er als Beispiel dafür benutzt, wie eine kleine Gruppe von Leuten sehr viel bewegen können. Also, es braucht eigentlich nur einen guten Mann oder eine gute Frau. Und schon kann was passieren. Wissen wir ja inzwischen. Jedenfalls aus dieser kleinen Gruppe mit den kleinen Spediteuren, die vom 13. bis 14. März gestreikt haben, wurden dann am 14.3. noch eine Reihe von Lkw-Fahrern, die ebenfalls gestreikt haben, aus dem gleichen Grund. Dann am 17.3. oder vom 17.3. an ging die Polizei gegen die Streikenden vor. Dann hat sich die Ministerin, die zuständige Ministerin für Transport, vor die Kameras gestellt und hat dann das Übliche versucht, wie bei uns und überall sonst auch, nämlich die Streikenden, das sind gewaltbereite Rechte,
Ja, klar.
die völlig wahnsinnig geworden sind, hat also versucht, die zu kriminalisieren. Im Großen und Ganzen war das aber Quatsch. Es hat zwar sowas wie Streikbrecher gegeben, die versucht haben zu verhindern, dass der Streik. Nee, die nicht das, die haben versucht zu verhindern, dass der Streik gebrochen wird. Wie hießen die? Los Piquetes oder so ähnlich. Da gab es aber so gut wie gar keine Gewaltanwendung. Also es war nur der übliche Versuch, mit Nazi, Nazi, rechts, rechts die andere Seite zu kriminalisieren. Ist auch nicht gut angekommen in der Bevölkerung. Er hat da so ein Video gezeigt, wo den Lkw-Fahrern, die dann teilweise auch die Straßen blockiert haben, wo die Bevölkerung ihnen applaudiert hat. was ja zeigt, dass sie den Quatsch der Ministerin nicht ernst genommen haben. Im Grunde haben die Lkw-Fahrer, sagte er, auch sich selbst bestreikt, weil das ist ja das sind ja unabhängige, selbstständige Lkw-Fahrer überwiegend gewesen, kleine Unternehmer. Die wollten einfach ein Zeichen setzen. Die Ministerin hat dann behauptet, es gibt gar keine Engpässe, hat ihre ganzen Verleumdungen wiederholt. Aber dadurch hat sie es nur noch schlimmer gemacht. Am 20.03. haben sich dann, ich glaube, Zehntausende von Bauern in Madrid getroffen, die ebenfalls gesagt haben, wir machen nicht mehr mit, genauso wie die Lkw-Fahrer. Moment. Und das ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil das brauchst du. Du brauchst diesen ganzen Transport, denn sonst kriegst du die Agrarprodukte nicht raus. Und für Spanien ist der Export von Agrarprodukten ein ganz besonders wichtiger Teil der Wirtschaft. Es ging aber noch weiter. Am 21.03. machten auch die Fischer plötzlich dicht und sagten, wir machen nicht mehr mit, wir fahren nicht mehr raus, Diesel ist viel zu teuer. Und dann die Taxifahrer, dann die Fabrikarbeiter. Die allerdings haben dann gesagt, wir wollen niedrigere Strompreise. Das ist in Spanien von besonderer Bedeutung, weil mit Strom fast alles läuft. Da wird zum Beispiel auch die Klimaanlagen, die man im Sommer braucht, um in der Hitze noch halbwegs funktionieren zu können, die benutzt man im Winter auch, und zwar als Heizung. Insofern sind da die Strompreise von besonderer Bedeutung. Er hat erläutert, dass eine Megawattstunde Strom für, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, 12 Euro produziert werden kann. Verkauft wird sie aber für 460 Euro. Das ist schon eine ziemliche Dreistigkeit. Das spiegelt das wider, was du eben anhand deiner Statistik für die Benzinpreise dargelegt hast. Also wir werden hier vollständig ausgeplündert und verarscht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es kam dann überall im Land zu Demos. Eine Art Tsunami ist aufgekommen. Bis dahin war der Präsident Pedro Sanchez überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Er hat wohl geglaubt, er kann es aussitzen. Aber dann musste er in Erscheinung treten und hat dann gesagt, ja, Moment hier, das kann so nicht gehen. Nö, kann auch so nicht gehen. Das ganze Land bricht ja zusammen. Er wollte dann 500 Millionen Euro, höchstwahrscheinlich gedrucktes Geld wie immer, zur Verfügung
Wow.
stellen. Dann sollte wieder gearbeitet werden. Aber die Streikenden haben gesagt, nö, das machen wir nicht. Erstens, diese Sprüche kennen wir ja schon. Und zweitens, so pauschal können wir das überhaupt nicht hinnehmen. Wir wollen, erstens, wir brauchen mehr. Und zweitens, wer kriegt denn überhaupt was? Also der Spruch zur Beruhigung ganz offensichtlich, 500 Millionen, und dann könnt ihr wieder weiterarbeiten, den nehmen wir nicht einfach so hin. Wir wollen Konkretes wissen. Dann kamen auch noch die Gewerkschaften an Bord der Streikenden, die großen Spediteure ebenfalls, auch die aus seiner Sicht rechtsradikale Partei Partido Popular kam dann an Bord. Der Dieselstress hat dann letzten Endes dafür gesorgt, dass es und der Stromstress vor allem hat dafür gesorgt, dass Pedro Sanchez, also der spanische Ministerpräsident, was tun musste, was weit über das hinausging, was er eigentlich angeboten hatte. Er musste nämlich sich an die EU wenden, denn anders als die Dieselpreise, die kann er noch gerade so eben selbst kontrollieren, die Strompreise nicht. Das muss in Europa einheitlich laufen. Jedenfalls wird uns das weiß gemacht. Wir werden bald sehen, dass das jeder von uns ganz alleine kann. Also da muss er in Europa wohl in der EU versuchen, eine Lockerung durchzusetzen. Das hat er angeblich gemacht, indem er irgendwann aus dem Raum gegangen ist, sodass die nicht mehr beschlussfähig waren. Das Ganze hat er dann hinter irgendeiner Journalistin erzählt. Also aus meiner Sicht eine reine Inszenierung. Aber als Ergebnis hat er eben eine Verbesserung der Strompreise hingekriegt. Davon profitiert jetzt für die gesamte iberische Halbinsel. Davon profitiert also aus Versehen auch noch Portugal. Der verkauft das als Triumph für sich. 20 Cent weniger für Diesel, Strom auch runter, aber in Wahrheit sind das, und er sagt, oh, ich habe hier eine ganze Milliarde zur Verfügung gestellt, aber in Wahrheit bezahlen es am Ende die Steuerzahler, weil die Ölkonzerne subventioniert werden. Also das Geld, was er jetzt hier auf der einen Seite einspart, zahlen die Steuerzahler dann dadurch weiter, dass die anderen völlig ungerechtfertigt subventioniert werden. Die Ölgesellschaften kriegen immer noch die alten Preise. Das kann ja nicht anders gehen, als dass das vom Steuerzahler bezahlt wird. Ja. Augenwischerei also. Er hat sich jetzt als Sozialdemokrat mit den Konzernen arrangiert. Das hat uns alle so ein bisschen auch an Gerd Schröder erinnert. Der wurde ja mal gefeiert als, oder gefeiert vielleicht weniger, als Genosse der Bosse. Das Gleiche, den gleichen Eindruck bekommt man jetzt da auch. Und so dass unterm Strich zwar einerseits gesagt werden muss, diese Proteste von kleinen Leuten, die haben eine Menge bewirkt, aber auf der anderen Seite sind die wieder aufs Kreuz gelegt worden, weil das Entgegenkommen in Wahrheit von ihnen selbst bezahlt worden ist. Danach haben wir eine Anwältin uns angehört, das ist Cristina Armas, Anwältin und Mitbegründerin der Organisation Liberum in Spanien, die schon mal Schlagzeilen gemacht hat, weil sie eine Klage wegen Hassverbrechen gegen einen der bekanntesten Journalisten, Federico Jiménez heißt der, Los Santos, eingereicht hatte. Er ist Moderator beim spanischen Radiosender Es Radio. Der hatte erklärt, dass Menschen, die nicht gegen Covid geimpft sind, Ratten und Kakerlaken seien. Also ähnlich hat sich ja auch schon unsere Politik geäußert, die getötet und ausgerottet werden müssen. Also das versucht man eben immer wieder, auch in Spanien, den Hass und die Spaltung der Bevölkerung hinzukriegen. Dieser Radioreporter, gegen den wird, und das ist schon als Erfolg zu verzeichnen, gegen den wird tatsächlich ermittelt. Jetzt, also bei uns würde das gar nicht passieren. Ne? Bei uns würde entweder der Staatsanwalt sofort seinen Job verlieren oder er würde massiv unter Druck gesetzt werden, wie ich wirklich, wirklich aus nächster Nähe weiß, weil ich mit den Leuten, die betroffen sind, gesprochen habe. Die nächsthöhere Instanz muss jetzt entscheiden, Entschuldigung. Dieser TV-Moderator ist schon vernommen worden. Und jetzt muss eine Untersuchungsrichterin entscheiden. Viviane fragte dann, gibt es denn konzertierte Aktionen gegen die Aktivisten in Spanien? Da sagte sie, nee, Spanien oder der Staat in Spanien hat Angst vor ihrer Organisation Liberum und vor deren Anwälten. Das sind immerhin 40 Anwälte, die bei Liberum arbeiten, aber es gibt auch viele, die außerhalb arbeiten und die unterstützen. Und was ist mit den Richtern und Staatsanwälten? Fragte sie. Naja, offiziell, hat Viviane gefragt, offiziell, sagt die Christina dann, machen die nichts. Es gibt da allerdings immerhin eine aktive Staatsanwältin in Valencia, die sich öffentlich gegen die Maßnahmen der Regierung positioniert hat. Auch bei uns gibt es einige vereinzelte Stimmen, die das tun. Aber der Staatsanwalt, der in dieser Hate Speech-Sache unterwegs ist gegen diesen Journalisten, da sagte sie, der, auch wenn er nichts wirklich deutlich öffentlich sagt, ist offensichtlich auch auf der richtigen Seite. Immer mehr Spanier würden erwachen auf verschiedenen Bewusstseinsebenen. Manche wissen eben nicht wirklich, was die Hintergründe sind. Sie sehen nur, dass hier Machtmissbrauch geschieht. Ob sie den Great Reset verstehen und dass es hier um Kontrolle geht, das ist noch nicht so ganz klar. Das ist wahrscheinlich eine eher kleinere Gruppe, aber immerhin, das geht ja in die richtige Richtung. Sie selbst hat auch eine Klage, eine Strafanzeige, muss man konkret sagen, gegen den Präsidenten beim ICC eingereicht, also beim Internationalen Strafgerichtshof. Ich hab ja immer meine Zweifel, ob das was bringt, weil da eben schätzungsweise 25% von den falschen Leuten da reingeschickt worden sind, also mit dem Geld von Soros oder mit dem Geld von Bill Gates. Aber immerhin, das ist eine Strafanzeige wegen Völkermord. Da ist im August letzten Jahres zwar vorübergehend eingestellt worden, aber nicht endgültig. Da wurde sie nur aufgefordert, mehr Beweise zu liefern. Das haben sie jetzt gemacht. Sie will sich jetzt noch mal ein bisschen tiefer da reinbohren. Sie sagt, unterm Strich muss man Corona, sie sei schon immer, so wie Viviane auch, schon immer heißt also die letzten 10 Jahre wahrscheinlich schon misstrauisch gewesen gegenüber vielem, was die Mainstream-Medien und die Politik berichtet haben, hat sie immer mehr Zweifel gekriegt. Und sie sagt, in 5 bis 10 Jahren werden wir wahrscheinlich dieser Corona-Krise dankbar dafür sein, dass uns damit so einigen von uns mit Gewalt die Augen geöffnet wurden. Jedenfalls wollen auch in Spanien wie in den USA und in Italien die Menschen nicht mehr zurück in die alte sogenannte Normalität, weil sie verstanden haben, weil sie verstehen, dass das ja, unmenschlich ist oder war. Aber eben erst aufgrund der jetzigen Ereignisse ist dieses Verständnis dafür immer größer geworden. Ja, das war also die Situation in Spanien. Viviane war zu dem Zeitpunkt noch in Indien und hat da einen Kontakt zu Johann, er wird aber anders geschrieben als unserer, nämlich Yohan Tengra, einem Mitglied des Steering Committees des Awaken India Movements, also ein Aktivist, aufgebaut. Der hat uns ein bisschen was über die Situation in Indien erzählt, wo ja bekanntlich die Justiz noch funktioniert, zumindest in weiten Teilen. Und es ist ja nicht nur die Dipali Ojha, die zur internationalen Gruppe der Anwälte gehört, die hier sehr aktiv ist, sondern die ist mit einem der mächtigsten Anwälte da verheiratet. Der macht auch sehr, sehr viel. Und deswegen so ist es wohl das Fazit von dem Johann Tengra, ist die Tatsache, dass da vergleichsweise wenig Menschen ja durch öffentliche Demos gegen das System und gegen die Corona-Narrative angehen. Das wird aufgewogen dadurch, dass in den Gerichten sehr viel passiert. Also der High Court in Bombay hat zum Beispiel verboten, die Mask-Mandates und die Impf-Mandates, also sowohl den Impfzwang als auch den Maskenzwang. Das hat einen Ripple-Effekt, hat er gesagt, auch für Bombay zum Beispiel gehabt, für andere Teile des Landes, dass die Regierung, und weil das so ist, versucht die Regierung jetzt wieder dagegen massiv anzugehen und versucht während der Monsoon-Season, die jetzt gleich beginnen wird, versuchen sie genauso wie bei uns in Europa hinterm Rücken der Leute das, was bisher von den Gerichten aufgehoben wurde, wieder einzusetzen. Aber man muss sagen, dass genauso wie in den USA die Gerichtsentscheidungen auf jeden Fall erstmal respektiert werden. Das wagen die dann doch nicht, gegen ihre eigenen Gerichte anzugehen. Ich glaube, wir haben es letztes Mal schon angesprochen. In den USA hat unsere Freundin Leslie Manoukian mit ihrem Health Freedom Defense Fund, also Freiheit der Gesundheitsentscheidung, so heißt diese Non-Profit, die sie gegründet hat. Seit vielen Jahren ist sie damit sehr erfolgreich. Sie hat diese sehr geniale Entscheidung in einem Federal Court in Florida erstritten, wonach die Masken auf den Flügen, in den Flugzeugen und auch in den Flughäfen, in den Bahnhöfen, in den Zügen nicht mehr angeordnet werden dürfen.
Okay.
Und das wird von der Regierung durchaus respektiert. Hier in den USA ist es so, dass ich würde mal schätzen, 90% der Leute keine Masken mehr tragen. Sie können das, also in den Fliegern und auf den Flughäfen sonst sowieso nicht. Sie können das, aber es sind maximal 10% der Leute, die dabei mitmachen. Das ist nach
Okay,
Einschätzung
spannend.
der Leute aus dem Widerstand ein sehr, sehr deutliches Signal dahingehend, dass die Berichte der Mainstream-Medien völlig falsch laufen, dass die nicht die Realität abbilden. Aber das ist uns ja auch klar. Ja, und diese Awareness, die jetzt auch anfängt, was die Masken ansehen. Ich hatte ihm gesagt, ich war ja unten im Süden von Indien und habe ihm gesagt, hier, da war das aber anders. Da in diesem Ayurveda-Retreat, da haben ja sämtliche Mitarbeiter Masken getragen, sagte er, ja, dieser Teil, diese Provinz oder Bundesstaat heißt Kerala. Da sagt er, ja, das ist das China von Indien. Da stehen die voll unter Kontrolle und da machen sie alles, was man ihnen sagt. Tatsache ist, die Leute, mit denen ich geredet habe, also das waren die normalen, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter, die waren sich darüber im Klaren, dass das alles für einen Arsch ist, in Anführungsstrichen. Aber sie sagen, hey, wir wollen uns auf der Ebene nicht mit denen streiten. Und selbst die Ärzte, mit denen ich dann gesprochen habe, nachdem sie erst sehr zurückhaltend waren, sagten, ja, also man könnte schon mal drüber nachdenken, ne? Aber es ist eben eine besondere Provinz oder ein besonderer Bundesstaat, wo die Leute offenbar mehr bereit sind, Anordnungen zu befolgen, ohne sie zu hinterfragen, als woanders. Auffällig aber ist, dass die Menschen auf der Straße, ja, wie hat er es formuliert, dass der Teil der Menschen, der weniger gebildet ist, das gilt ja bei uns auch, dass dieser Teil der Menschen mehr Realität mehr Bezug zur Realität hat als die sogenannten Be Gebildeten. Hängt auch damit zusammen, dass sie den Zugang zu den Mainstream-Medien gar nicht haben. Die gucken nicht CNN, zumal ja viele auch kein Englisch sprechen. Und haben allerdings auch gleichzeitig keinen Zugriff auf die alternativen Medien. Das heißt, sie sagen aus dem Bauch heraus, weil sie eine funktionierende Intuition haben, das stimmt doch alles hier gar nicht, und machen aus dem Bauch heraus entweder gar nicht oder nur zum Schein mit. Viviane hat dann gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich mit den Impfungen? Ist das tatsächlich so, wie das immer gesagt wird? Oder sagt er, na, nicht so wirklich. Was hat er gesagt? 15 bis 20% der Menschen, die angeblich geimpft sind, das sei nach seiner Meinung eine sehr niedrige Zahl, würden mit gefakten Impfpässen rumlaufen, zumal die da relativ günstig sind. Die kosten nur $20 umgerechnet.
Wow.
Und das führt dazu, dass du einen völlig falschen Eindruck hast. Also so wie überall, ne? Nur da ist es noch ein bisschen anders, weil die Menschen einfach hinter den Kulissen machen, was sie wollen und nach vorne so tun, als würden sie mitspielen. Aber nochmal, die normalen Menschen scheinen, die nicht Verbildeten, so will ich es mal sagen, scheinen eher zu verstehen, was los ist, als sie haben ein Basic Understanding, so sagte er, obwohl sie keinen Zugang zu den alternativen Medien haben, als die anderen. Was ist mit der Religion in Indien? Da gibt es ja verschiedene Religionsgruppen und da musste er auch eher dann zugestehen, komplettes Versagen, total Versagen, genau wie in den sogenannten westlichen Religionen, komplettes Versagen. Wiederholen einfach alles, was die Mainstream-Medien und die sogenannte Regierung ihnen da sagt. Ja, Kerala ist das China von Indien, sagt er. Der Supreme Court, ach so, Viviane hat gefragt, wie ist denn das jetzt mit der Naturheilkunde, also mit Ayurveda zum Beispiel und Ähnlichem? Versucht man das, so wie man ja auch die alternativen Behandlungsmethoden, die man eigentlich als richtige Behandlungsmethoden bezeichnen muss, im Westen versucht zu verteufeln? Läuft das in Indien auch? Sagt er, nee, eben nicht, weil da ist das Besondere, dass die Justiz noch funktioniert. Und da gab es ja schon Entscheidungen, wonach der Supreme Court gesagt hat, die Menschen können wählen. Wenn sie sagen, wir wollen das lieber mit der üblichen Naturheilkunde gelöst bekommen, das Problem, dann können sie es auch damit machen.
Das ist schon mal ein cooler Ansatz.
Ja.
Also habe ich auch noch
Ja.
eine Kurzgeschichte bei uns hier. Wenn du hier zu einem Kräuterexperte gehst auf Tansania, also auf Sansibar, ich war mal dort, das ist wirklich interessant. Dann macht alles parat, nimmst die Sache mit und da geht es ums Bezahlen. Da sagt sie, nein, nein, nichts bezahlen. Und da habe ich gefragt, was nicht bezahlen? Du bezahlst hier nur, wenn du Erfolg hast.
Finde ich cool.
Cooler Ansatz.
Finde
Also
ich cool. Ja,
wirklich.
so geht's auch.
Muss ich sagen, Daumen nach oben. Also, das wäre doch mal was, das umzusetzen. Die
Ja.
Ärzte oder die, wo nur noch bezahlen, wenn du auch Erfolg hast.
Ja, ist vielleicht bei dem, was wir als sogenannte Schulmedizin bezeichnen, also der pharmazeutischen Industrie, die dahinter steht, ist das vielleicht wirklich der richtige Weg, ne? Wenn man das so machen würde. Aber ich bin ja der Meinung, zurück zur
Natur.
Naturheilkunde
Absolut.
und die Schulmedizin, da, wo sie wirklich vielleicht unbedingt gebraucht wird. Was weiß ich, wenn jemand sich ein Bein gebrochen hat oder einen
Ja.
Unfall hat, da wird man um manches nicht herumkommen. Aber ich habe da inzwischen immer größere Zweifel, ob wir diesen Kram überhaupt noch brauchen, nach allem, was wir hier jetzt gesehen haben. Ne?
Du, ich habe da noch ein
Ja.
kurzes Video. Einfach, wir sind ein paar Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Du kennst es ja, bevor und after der Impfung. Diese 20 Sekunden, die sind, glaube ich, noch recht gut, dass die Leute mal bewusst sind, geht Todeszahlen weltweit vor und nach der Covid-Massenimpfung. Schaut euch mal schnell das Video an. Du kennst es schon.
En het is crimineel en het is onverantwoord, het is schandaal.
Ja, dass es kriminell und unverantwortlich ist, das haben wir jetzt sogar verstanden, auch wenn wir kein Holländisch sprechen. Aber das Video, ich sag's mal, es müsste Tag und Nacht irgendwo in jedem Medien laufen. Das ist so aussagekräftig, das sieht ein
Ja.
Blinder von Auge, dass da was nicht stimmt. Also ja, einfach nur
Ja,
krass.
das wird die Kombination aus beiden sein. Die weitere Aufklärung muss erfolgen, die weitere Arbeit in den Gerichten, da wo es Sinn macht, muss erfolgen. Aber es wird letzten Endes vor allem die Kombination aus den, ja, wie wird das, also aus den, ja, Adverse Events, also aus dem, was hier nach Impfung vorher nicht passiert ist sein und aus den Meldungen, die man dahingehend, also zum Beispiel von Tom Renz, von dem Kollegen betreffend die Ereignisse innerhalb des Militärs bekommt. Also der Bodycount, so dramatisch das ist, aber der Bodycount wird entscheidend sein.
Der
Und dieses
Bodycount
völlige Überreißen.
siehst du hier,
Ja.
das ist wieder die Reports of Myo und Perikarditis. Also, ich weiß nicht, also es ist so krass, diese Balken auf der rechten Seite 2021, wie das explodiert. Auf alle Impfungen, die man bisher gespritzt hat. Also, puh. Und dann sagen natürlich
Ja, und
viele,
das ist ja eine offizielle Zahl, die du da
ja.
gerade gezeigt hast.
Ja.
Eine offizielle Statistik von VAERS. Und wir wissen, dass das vastly underreported ist.
Ja.
Wahrscheinlich weniger als 1% der wirklichen Fälle spiegeln sich da wieder. Ja, das wird sein. Jo. Also guck, der letzte Gast am vergangenen Freitag war Dr. Thomas Kühlken. Ich hatte schon mal ein Video von dem gesehen. Das ist zur Jahreswende wohl gewesen, wo er sich ganz, ganz ähnlich wie Professor Matthias Desmet geäußert hat. Dr. Kühlken ist zwar Allgemeinmediziner, hat aber 3 Jahre auch in der Psychiatrie gearbeitet und hat sich über die geistige Situation der Gesellschaft und die Notwendigkeit, dass der soziale Organismus dreigegliedert ist, da orientiert er sich an Steiner, geäußert. Ja, das Ganze ist eine Massenpsychose. Das ist im Anschluss an Matthias Desmet nicht wirklich überraschend. Die Medizin, das ist sein Fazit nach langjähriger Arbeit als Allgemeinmediziner, muss den ganzen Menschen sehen. Wir wissen ja, dass in vielen Krankenhäusern und vielleicht auch bei vielen niedergelassenen Medizinern immer nur der Fall gesehen wird, der Mensch gar nicht mehr. Also das ist die Leber, das ist die Niere, so sprechen sie über Menschen, die da behandelt werden müssen. So geht das nicht. Die Grundgesinnung muss die sein, dass die Medizin mehr ist als Arzneimittel und Heilung. Vor allem muss man mit den Patienten sprechen. Man muss die Wahrheit mit ihnen besprechen. Dann würde das was werden. Und zur Covid-Krise insbesondere hat er sich 3 Sachen rausgenommen. Erstens, was ist mit der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen? Das kann man schnell beantworten. Da hätten gleich am Anfang Bhakti, Wodak, wir mit dem Ausschuss, du mit deiner. Da ist ja alles rausgekommen schon. Inzwischen weiß man, dass die Maßnahmen komplett sinnlos sind,
Ja.
im Gegenteil gefährlich sind. Und inzwischen müssen wir davon ausgehen, absichtlich gefährlich. Den zweiten großen Aspekt, den er sich angeguckt hat, ist die seelische Aufrechterhaltung angesichts des Unrechts, was hier passiert. Das sollte eigentlich für Juristen besonders schwer auszuhalten sein, aber da die ja in Deutschland nicht so ganz viel merken, kommen die damit schon irgendwie klar. Das ist jedenfalls ziemlich schwer, das auszuhalten, wenn man sieht, was hier mit Menschen gemacht wird. Ich erinnere nur daran, dass hier sterbende Menschen völlig isoliert sterben mussten. Also wer sowas macht, wird den Höchstpreis dafür bezahlen müssen.
Ja.
Und der dritte Punkt ist, müssen wir Verständnis für die Irren haben, die bei diesem ganzen Zirkus mitmachen? Diese eigenartige Überheblichkeit, die alle Argumente vom Tisch wischt, die Denunziation, müssen wir dafür Verständnis haben? Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Er sagt, ja, das ist Massenpsychologie, Massenpsychose, das sind, da werden Menschen ja manipuliert, da wird wahnhaftes Verhalten induziert. Der klare Verstand, die Empathie und das Gewissen. Der klare Verstand, die Empathie und das Gewissen werden praktisch ausgeschaltet bei diesen Leuten. Allerdings wissen wir ja schon von Matthias Desmet, dass es in dieser extremen Reichweite nur für circa 30% der Menschen gilt, die dann eben tatsächlich, wie er gesagt hat, hypnotisiert sind. Aber es gilt niemals für alle. Es gibt ja die berühmten 40%, die auch jetzt, auch wenn sie teilweise geimpft sind, sagen, ich mache nicht mehr mit. Er hat das Beispiel einer Patientin genannt, die schon seit Jahren an einer Angststörung litt und die dann aufgrund der Propaganda völlig abgeschirmt gelebt hat, bis dann irgendwann nach 1,5 Jahren ein Freund sie vorsichtig über die wahren Tatsachen informiert hat. Sie war durchaus, nicht wie die 30%, sie war durchaus noch in der Lage, das zumindest zu überprüfen. Und seitdem ist das Blatt gewendet und sie lässt sich jedenfalls nicht mehr manipulieren. Das Entscheidende ist, dass hier mit systematischer Wiederholung Propaganda betrieben wird. Und das wirkt eben auf diese 30%. Das ist wie ein magisches Pendel, wie bei der echten Hypnose. Es ist wie eine bewusstseinsverändernde Droge, sagt er. Warte mal. Wo haben wir? Ach so, Moment, dann geht es weiter. Er hat dann den berühmten Professor Dr. Rainer Mausfeld in Bezug genommen. Der hat nachgewiesen, für uns jetzt nicht mehr so überraschend, aber wenn wir das alles nicht miterlebt hätten, dann wäre es überraschend, dass man mit falschen Behauptungen sogar dann arbeiten kann und Menschen dazu bringen kann, daran zu glauben, wenn man ihnen vorher, bevor man mit den falschen Behauptungen anfängt, sagt, dass es sich um falsche Behauptungen handelt. Du musst es nur oft genug wiederholen. Es gibt da zwei Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, nämlich zum einen müssen das anerkannte Autoritäten sein. Na, ob die Lauterbach-Typen noch immer anerkannt sind oder die Drosten-Typen, das ist inzwischen sehr zweifelhaft. Aber am Anfang waren sie es ja, bevor wir alle gesehen haben, dass die Typen lügen, wenn sie nur den Mund aufmachen. Aber man muss es mit anerkannten Autoritäten machen und die Behauptungen müssen immer wieder wiederholt werden. Dann kann man mit einer Gruppe von Menschen, die man als Forscher oder als Gruppe einsetzen will, um das Ganze zu erforschen, dann kann man mit denen, auch wenn man ihnen vorher sagt, das, was jetzt passiert, das sind alles erlogene Sachen, dann schafft man es durch ständige Wiederholung, durch scheinbar anerkannte Autoritäten mit gezielten Lügen durchzukommen. Ein großer Teil, immerhin 30%, glaubt es wirklich und 40% sind so verunsichert, dass sie erstmal mitspielen.
Das ist ja die, die, das
Das
ist ja die
tatsächlich.
Gleichschaltungsgeschichte, wo es damals geheißen hat, bei der WHO, kann man noch erinnern, wo er gesagt hat, testen, testen, testen. Das ging durch die ganze Welt. Dann kam impfen, impfen, impfen und dann kam boosten, boosten, boosten. Das kam, hat jede einzelne Medienanstalt hat das gebracht und immer und immer wieder. Und irgendwann mal nimmst du wahrscheinlich an, das ist das Beste. Die Gleichschaltung ist schon heftig.
Das ist so simpel offenbar. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber er sagt, dadurch wird das eigentliche, das echte Bewusstsein heruntergedämpft bei vielen Menschen auf sowas wie ein Traumbewusstsein. Die sind also nicht mehr wirklich in der Lage zu erkennen, was man mit ihnen macht. Der entscheidende Punkt dabei, und das ist das, was die ganze Zeit angestrebt haben, auch schon vor Corona, ist das Auslöschen der Individualität. Dadurch wird dann eben der Verstand, die Empathie und das Gewissen praktisch zum Erliegen gebracht. Die Amerikaner, da hat er darauf hingewiesen, haben da einen sehr guten Begriff dafür, use it or lose it. Wenn du diese Fähigkeiten nicht benutzt, den Verstand, die Empathie und das Gewissen, dann verlierst du es. Autorität und Unwahrheit, das sind die beiden Punkte, über die das geht, die beiden Elemente, mit denen man Menschen in diesen Zustand bringen kann, oder vermeintliche Autorität und dann die Unwahrheit immer wieder und wieder wiederholen.
Also kann ich hier ein Bild zeigen von der Empathie, wo flöten geht. Wenn man da nicht mehr reagiert, dann weiß ich auch nicht mehr, ja, weiß nicht, was du dazu sagst, aber das ist ein. Also da
Das ist
normalerweise
nicht.
wird jetzt jeder aufschreien und sagen, hey Leute, das geht gar nicht, oder? Aber
Ja.
anscheinend geht's. Schon.
Tja. Das Beruhigende, was auch Dr. Kühlken sagt, ist, die andere Seite ist eben, ich will nicht sagen bescheuert, aber die denken in solchen merkwürdigen digitalisierten Räumen, dass sie den Begriff vom Menschen als unberechenbar. Menschen sind unberechenbar. Du kannst nicht berechnen, was macht der in der Situation. Das kannst du bei einigen machen, aber bei vielen eben nicht. Dass sie diesen Begriff völlig verloren haben. Ihre gesamte Sicherheit für ihr scheinbares Selbstbewusstsein. Sie sind ja nicht, in Wahrheit sind sie ja nicht selbstbewusst, sondern in Wahrheit sind das ganz unsichere Menschen, sonst hätten sie ja nicht dieses Kontrollbedürfnis. Kommt eben aus dieser Kontrolle, aus dem Gefühl, wir haben alles unter Kontrolle. In Wahrheit haben sie gar nichts unter Kontrolle. Zumindest nicht unsere 30%, und die sind entscheidend, das kann ich nur immer wieder sagen. Das ist eine ganz, ganz eigenartige Überheblichkeit, mit der wir es da zu tun haben. Was hat er noch erzählt? Ja, woran wir nicht verfallen dürfen, ist in Rachsucht. Aber das hat ja auch niemand vor von uns. Rachsucht ist unkontrolliert, ist einfach draufhauen. Das darf nicht passieren. Aber was genauso wenig passieren darf, sagt er, wenn wir einen Schleier über alles decken, so wie das eben ganz besonders in Deutschland üblich ist, wenn du also entscheiden musst, gerade auch Richter wollen das nicht in Deutschland. Ist der eine schuld oder der andere schuld? Da besteht ja immer die Neigung, ach ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Dummes Zeug. Die Wahrheit liegt nie irgendwo in der Mitte, sondern man kann immer Stellung beziehen, wenn man denn dazu die Fähigkeit hat. Also da muss aufgearbeitet werden. Die Verantwortlichen müssen zur Verantwortung gezogen werden, soweit sie das überhaupt noch erleben, sage ich immer. Und ich rede nicht davon, dass wir hier irgendwelche Todesstrafen verhängen, sondern ich glaube eher, da wird was anderes passieren. Aber die andere Seite steht so massiv unter Druck, weil sie viel zu weit gegangen sind. Sie haben sehr viele Menschenleben zerstört, nicht nur Existenzen, sondern auch physisch Menschenleben zerstört. Wenn sie diese super dreiste Nummer, also deine Beispiele oder die Beispiele aus China und die du ja auch gezeigt hast, die zeigen ja, mit einer unfassbaren Dreistigkeit diese Leute glauben, sie könnten manipulieren. Wenn sie also diese Dreistigkeit zurücknehmen würden, so sagt es Dr. Kühlken, dann käme das faktisch einem Selbstmord gleich. Weil in dem Moment, wo sie damit aufhören, werden zumindest die 40%, die bisher auf dem Zaun sitzen und nicht wissen, ob sie rechts oder links runtersteigen sollen, werden die wach werden. Und dann ist aus. Zu diesem Punkt wird es aber so oder so kommen. Daran besteht aus meiner Sicht jedenfalls überhaupt kein Zweifel.
Ja, es ist
Ja.
heftig. Also wir haben in China hier noch ein Video, das ist Stacheldraht.
Ja, unglaublich.
Kein In, kein Out. Also da fragen Sie dann schon, liebe Leute, was soll das?
Ja. Ja,
Ja, es
vielleicht
ist.
kann man das mit Chinesen machen. Also das wird zumindest in anderen Ländern, zumindest jedenfalls in den USA, völlig unmöglich sein. Völlig unmöglich.
Ja, definitiv. Ja, was ich vielleicht noch kurz zeigen kann, was die Leute interessant finden könnten, es gibt ja in der Ukraine ein Zelensky. Da wird ja ab und zu auch Geld gespendet. Da gibt es ein neues Video. Also, ich zeige das jetzt einfach mal ganz kurz und mal schauen, was ihr dazu meint.
After the war, you're very welcome. I invite you. Yes,
That
so.
sounds good. Well, I look forward.
Also ich habe es heute schon mal gezeigt, ich habe mir gesagt, nein, das ist Backpulver. Selenskyj hat ein Hobby, der ist Bäcker. Und die Kreditkarte, ja, das ist wahrscheinlich, der möchte dann ein Muster machen, habe ich heute auch erwähnt. Ich kann mir das, ja, also müsst ihr euch mal vorstellen, wie krass das ist. Nehmen wir mal an, eine deutsche Großmutter, wo jetzt daran glaubt, dass man der Ukraine helfen muss, schickt ihr letztes Erspartes und der Selenskyj hat da sein Backpulver auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob das so passend ist, aber ja, das muss dann jeder selber entscheiden. Aber
Ja.
es kann ja auch fake sein. Aber wir werden sehen.
Genau.
Gibt ja nicht das ein, das ist ja nicht das einzige Video, wo er so komisch sich benimmt. Aber mal gucken. Ja, wie sieht's aus, Rainer? Gibt's? Ah ja, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Das ist auch noch etwas, den muss ich dir zeigen.
Oh Gott.
Ja. Thank you, Bill Gates, for sending a copy of your new book. I fully agree that we must act on COVID-19's lessons and innovate, so bla 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 bla. Muss man gar nicht vorlesen, das Bild alleine reicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Aber...
Was für eine Pfeife. Was für eine absolut lächerliche, peinliche Pfeife. Und darunter hattest du gerade noch Carey Mullis. Der eine ist ein Genie und der andere ist ein Penner, ja, im Vergleich.
Ja. Also der Mullis, hab's heute gezeigt, der ist da wirklich der Erfinder vom PCR-Test und hat ganz klar gesagt, Fauci lügt, schon damals. Und vielleicht war das dann auch ein Satz zu viel, man weiß es nicht. Aber ich traue denen alles zu, was sie schon gemacht haben. Ja, wie sieht's aus bei dir? Komm, zum Abschluss. Der Biden, komm, den bringen wir jetzt noch. Er winkt ein bisschen in der Gegend, möchte die Hand schütteln, aber da ist niemand. Ja, ist dumm gelaufen. Hey, wie sieht's aus nächsten Freitag? Spezielles Thema?
Wir haben schon heute Morgen eine Strategiesitzung gehabt, müssen das aber noch fertig machen. Ich kann im Moment noch, also super interessante Leute haben wir auf jeden Fall, aber was konkret läuft, das müssen wir morgen noch zu Ende besprechen.
Okay, cool. Ja, ich möchte wieder mal Danke sagen für deine Zeit. Du bist sehr beschäftigt, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig für die Leute diese Zusammenfassung, weil es nicht alle schaffen, die ganze Sendung zu schauen. Wir sind immer noch, dass du mal einen Eindruck hast, wir sind immer noch über fast, also zusammenzählen, 9000 Leute. Ist natürlich gut, dass das Interesse bleibt. Und es ist natürlich dir zu danken, dass da die Zusammenfassung gemacht wird, dass die Leute da auch die Infos bekommen. Und deshalb ist wichtig, dass wir dranbleiben. Und das wird natürlich auch schon in verschiedenen Sprachen übersetzt. Ich sage es immer wieder, wird dezentral abgespeichert, es wird abgetippt und so weiter, dass diese Informationen, wo ihr alle sammelt, auch später zur Verfügung stehen, weil ich denke, das ist Material, wo in die Geschichte eingehen wird, um diesen ganzen Betrug aufzudecken, und das ist eine Frage der Zeit, dass das der Fall sein wird. Ich denke, sie geben jetzt noch Gas, sie versuchen alles, aber es ist immer offensichtlicher und sie können es nicht mehr lange aufrechterhalten, und dann, glaube ich, ist das wie ein Schneeball, der zur Lawine wird, und dann wird man gespannt sein, was dann passiert.
Das glaube ich auch. Das wird eine Lawine sein, die ganz, ganz schwer sein wird, unmöglich sein wird, aufzuhalten. Und Absolut. Die andere Seite wird darunter beerdigt werden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wir hören uns, lieber Rainer. Wir bleiben in Kontakt. Und wir werden uns das Fest noch feiern. Ich habe dich immer noch nicht persönlich kennengelernt. Das machen wir noch. Ich möchte das manifestieren und visualisieren. Dann kommt das mit 8000 Menschen. Wenn wir das visualisieren, bringt das was, finde ich. Hey, Dankeschön.
Ja.
Bis gleich, und wir sehen uns.
Jo.
Bis dann. Ciao, ciao. So. Das war Rainer. Ich bin sehr dankbar für solche Menschen, die sich seit sehr, sehr langer Zeit einsetzen. Das ist wirklich ein großes Dankeschön an alle, die sich da beteiligen, die sie sagen, sie möchten die Wahrheit ans Licht bringen. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Denkt daran, an die Telegram-Gruppe. Ich werde gewisse Sachen, was ich geteilt habe, da reinstellen in meinen Telegram-Kanal. Könnt ihr den Telegram-Kanal abonnieren, da werdet ihr das da sehen. Ich werde später wahrscheinlich noch kurzes Dies und Das machen. Ich werde heute kein Outro machen, weil ich nachher noch was mit Rainer zu besprechen habe. Und ich bedanke mich bei euch allen. Versucht das. Das Zelensky-Video ist fake, okay, wenn das so ist, kann es sein, aber da gibt es mehrere Videos von ihm. Das könnt ihr gerne mal noch überprüfen. Der Typ ist meiner Meinung nach nicht sauber, was Drogen angeht. Aber das, glaube ich, könnt ihr dann selber gucken. So, in dem Sinne wünsche ich euch ganz schönen Abend und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.